Radio 1.
Wir sind bei der zukünftigen Regierung. Die Zweifel an der Tauglichkeit des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz sind in der letzten Woche nicht kleiner geworden. Ihm werden Wahlbetrug, Lügen, sogar Verrat vorgeworfen. Und auch aus den eigenen Reihen der CDU-CSU kam Kritik. Er sei unzuverlässig, egoistisch, schwebe über den Dingen. Ändert der heutige Verhandlungserfolg mit den Grünen also etwas daran? Am Nachmittag haben sich Union, SPD und Grüne schließlich explizit auf ein zusätzliches Sondervermögen verständigt. Aus dem schuldenfinanzierten 500 Milliarden starken Infrastrukturtopf sollen 100 Milliarden in den Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fließen. Diese Frage wollen wir weiterleiten an die Merz-Biografin Sarah Siever. Sie ist Chefreporterin für das Hauptstadtbüro von T-Online und Autorin der Biografie Der Unvermeidbare, ein Blick hinter die Kulissen der Union. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Tag, Frau Siewert.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Hat er heute geliefert? Ist das die Führung, die der Wähler bestellt hat?
Also es ist Friedrich Merz gelungen, heute sein Finanzpaket so durchzubekommen, dass es aller Voraussicht nach durch den Bundestag gehen wird. Das ist wichtig, denn andernfalls hätte der ja kaum die lösbaren Probleme irgendwie oder hätte er ja kaum die Probleme gelöst, die ihm jetzt auch in seiner Kanzlerschaft bevorstehen. Dazu hätte ihm das Geld schlichtweg gefehlt. Aber Friedrich Merz muss sich jetzt fragen, zu welchem Preis? Denn es ist 5 Minuten nach der Wahl und der zukünftige Kanzler hat eigentlich schon 2 Böcke geschossen.
Wer steht denn da oben auf den Siebertreppchen? Wer hat Gold, wer hat Silber, wer hat Bronze?
Also Gold haben ganz klar die Grünen heute bekommen. Anders als in 3 Jahren Ampelregierung, wo sich die Grünen ja alles haben abbringen lassen in diesen Koalitionsverhandlungen, die es da immer wieder gab und Runden, ist es dieses Mal so gewesen, dass sie hart geblieben sind. Und dazu hatten sie allen Grund, denn Friedrich Merz hat sie weder in die Verhandlungen eingebunden, noch hat Markus Söder mit seinem grünen Bashing beim Nockherberg oder politischen Aschermittwoch dazu beigetragen, dass da wirklich Verhandlungswilligkeit geherrscht hat. Und es hat sich für die Grünen ausgezahlt, denn 100 Milliarden Euro für Klimaschutz ist ja keine ganz kleine Summe.
Ist er mehr oder weniger jetzt also in den Bundestag gestolpert, wo er sich dann wahrscheinlich Ende April wählen lassen wird und sagt, ist mir doch egal, wie es vorher gelaufen ist, ab jetzt kann ich auftrumpfen, oder geht man dann eigentlich schon angezählt in den Ring?
Er geht jetzt auf jeden Fall angezählt in den Ring. In den Bundestag gestolpert ist er nicht. Er war ja vorher auch schon im Bundestag, nur eben als Oppositionsführer.
Ich meine zur Wahl. Entschuldigung, das war ein bisschen missverständlich.
Genau. Er stolpert vielleicht so ein bisschen in diese Regierungsphase hinein. Und das war ja immer das, wovor alle gewarnt haben und was ihm seine Gegner immer vorgeworfen haben, die fehlende Erfahrung. Und er wisse nicht, wie man als Regierender wirklich gestalte. Und genau das hat er ja jetzt so ein bisschen nochmal unterstrichen. Also sowohl die Tatsache, dass er eine 180-Grad-Wende zu seinen Versprechen im Wahlkampf hingelegt hat, kurz nach der Wahl, und dann auch noch das Verhandlungsgeschick eigentlich dafür gefehlt hat, jetzt eine Lösung zu finden, die für die Union relativ passabel aussieht. Also das ist jetzt für ihn nicht so super gut gelaufen, wie es hätte laufen können.
Während Lars Klingbeil einen sehr verständnisvollen, geradezu behutsamen Umgang im Vorfeld dieser ganzen Diskussion pflegte, hat Friedrich Merz immer wieder gepoltert. Was wollen Sie eigentlich noch? Da war der Ton auch schon mal rauer. Ist er ein Polterer?
Also im Bundestag ist Friedrich Merz durchaus immer mal wieder ein Polterer. Das ist ja auch was, was ihm liegt und was er ganz gut kann. Also als Oppositionsführer war das ja auch was, was gut funktioniert hat und womit er die Ampel sehr regelmäßig und Olaf Scholz vor sich hergetrieben hat. Als Bundeskanzler ist man in einer anderen Rolle und da muss man eben dieses Poltern eigentlich gerade zurückfahren. Und jetzt hat er Markus Söder an seiner Seite, dem wird er das Poltern nicht mehr austreiben können. Aber umso mehr ist er selbst eigentlich in der Verantwortung, jetzt diesen Staatsmann zu geben und zu sagen, okay, wir binden alle ein und so. Und das ist eben nicht nur die Pressekonferenz am Ende, wenn es jetzt gerade so glatt gegangen ist, zu sagen, ich bedanke mich bei den Grünen und das ist alles super gelaufen, vertrauensvolle Atmosphäre, sondern eigentlich fängt das früher an, nämlich dann, wenn die Verhandlungen laufen. Und da hätte er eben nicht den Polterer geben müssen, sondern den Einbindenden.
Was heißt denn das für seinen zukünftigen Auftritt auf internationalem Parkett? Was sehen Sie dafür? Nennen wir es mal Wachstumschancen.
Also ich glaube, oder beziehungsweise ich bezweifle, dass diese ganzen innenpolitischen beziehungsweise unter den Parteien Verhandlungskleinigkeiten, die jetzt für uns gerade natürlich wichtig sind, weil wir auf Friedrich Merz gucken und weil wir auf die zukünftige Koalition gucken und uns Gedanken darüber machen, wie wird das funktionieren und mit der Ampel schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Ja.
Ob das wirklich auf internationaler Bühne ankommt, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube schon, dass da jetzt eher dieser große Wumms landen wird. Da muss er aber jetzt eben liefern. Und genauso wie er jetzt quasi gezeigt hat, dass er bereit ist, das Notwendige zu tun, muss er auf internationaler Bühne, vor allen Dingen im europäischen Kontext, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, dass er nicht nur bereit ist, jetzt auf einmal Schulden aufzunehmen, sondern eben auch weiß, was er damit tun will. Mhm. Sowohl verteidigungspolitisch als auch was wirtschaftspolitische Dinge angeht.
Frau Siewert, Ihr Buch Der unvermeidbare Entblick hinter die Kulissen der Union ist im Januar im Rowohlt Verlag erschienen. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da, sagen wir mal, schon überzeugt waren, dass er die Wahl gewinnt. Die Zahlen, die demoskopischen Angaben gab es ja mehr oder weniger her. Was war denn da Ihre Befürchtung und sind die schon wahr geworden?
Also ich muss ehrlich sagen, dass Friedrich Merz in den vergangenen 3,5 Jahren schon eine Entwicklung durchgemacht hat. Also die ist zwar tagesformabhängig und auch sehr abhängig davon, mit wem er gerade vorher gesprochen hat, aber sie ist da. Also wenn ich mir den kleine Paschas Friedrich Merz vom Januar 2022 ansehe und den mit dem Friedrich Merz von heute vergleiche, ist das nicht derselbe. Gleichzeitig war immer klar, da kommt jemand, der ist impulsiv, da kommt jemand, der hat auch teilweise noch nicht so ganz verstanden, hat man manchmal den Eindruck, wie seine Volkspartei funktioniert. Also so dieses Einbinden und Rückkoppeln und auch mit den Landesverbänden irgendwie diesen Austausch pflegen und so. Das funktioniert manchmal besser, als es das vorher getan hat, aber immer noch nicht so, wie es das sollte. Und diese Befürchtung bewahrheitet sich gerade, muss ich ehrlich sagen, auch mit Blick auf andere Dinge. Also das große Thema der Alleingänger Merz, der in einer Pressekonferenz steht oder ein Statement gibt oder im Bundestag redet und mit dem dann die Pferde durchgehen, weil er in dem Moment so impulsiv und emotional über ein Thema spricht, das hat sich bewahrheitet und das hat sich kurz vor der Wahl mit dem Antrag, der dann im Bundestag nach Aschaffenburg eingebracht wurde, bewahrheitet und jetzt eben mit dieser Kehrtwende, die er ja auch alleine entschieden hat. Also als klar war, dass AfD und Linke diese Sperrminorität haben, hat Friedrich Merz im Alleingang entschieden, ja, dann müssen wir jetzt, solange der alte Bundestag noch in Kraft ist, eben schnell noch was durchbringen. Und das war nicht rückgekoppelt, weder mit dem Ministerpräsidenten noch mit seinem Präsidium. Das war seine Entscheidung. Und das sind so die Dinge, wo ich mir denke, ui, also das muss in Zukunft eigentlich anders laufen.
Dann hätte ich neben dem Ui noch ein Ui, Ui. Wie stellen Sie sich denn das erste Treffen zwischen Herrn Trump und Herrn Merz vor?
Da muss ich sagen, dass ich glaube, dass es zivilisiert ablaufen wird, in dem Rahmen, in dem irgendwas mit Donald Trump zivilisiert ablaufen kann. Also Friedrich Merz ist ja das, ist ja was, wo er wirklich Erfahrung hat, ein gewiefter Transatlantiker und auch auf internationalem Parkett total erfahren. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er weiß, wie man an so ein Gespräch rangeht. Er hat auch Leute, die das ja jetzt schon uns auch schon seit längerer Zeit vorbereiten und auch in der Partei Leute, die Drähte in die Trump-Administration hineinpflegen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das glatt über die Bühne gehen wird. Gleichzeitig ist das natürlich insgesamt eine Herausforderung. Und worauf sich Friedrich Merz einstellen muss, ist, dass jenseits des schönen Fototermins, den er dann da mit Donald Trump im Weißen Haus machen wird, natürlich auch ganz andere Dinge und Herausforderungen im Umgang mit dieser Administration auf ihn zukommen werden. Und denen muss er gewachsen sein.
Verstehe. Versöhnlich und integrativ kann klappen, wenn täglich ein Teelöffel Kreide verabreicht wird. Vielen herzlichen Dank. Sarah Siewert, Chefreporterin für das Hauptstadtbüro von t-online.de und Autorin der Merz-Biografie Der unvermeidbare Einblick hinter die Kulissen der Union. Ich danke Ihnen. Angenehmes Wochenende, Frau Siewert. Tschüss.
Danke, Ihnen auch.